Ja, da finden wir auch diesen Mechanismus, dass wir uns sehr schnell an die erbrachte Leistung gewöhnen. Also angenommen, dein Ziel sind 5000 Schritte am Tag und du erreichst das jetzt einige Tage oder Wochen hintereinander, dann ist das für dich ja irgendwann nicht mehr belohnt, das jetzt erreicht zu haben, weil du hast dich daran gewöhnt. Also versuchst du wieder, dich selbst zu übertreffen. Du versuchst mit der Zeit immer besser zu werden und irgendwann kann das dazu führen, dass du erschöpfst, weil du chronisch über deine Leistungsgrenze hinausgehst. Also gerade bei Menschen, die sehr perfektionistisch oder sehr leistungsorientiert sind, kann es passieren, dass man sich sehr stark davon abhängig macht und dann hineinrutscht in so eine stetige Selbstoptimierungsfalle.
Bevor es jetzt richtig losgeht mit Good Work, eine Nachricht für dich. Du kennst vielleicht das Gefühl, dass dein Team eigentlich super gut ist, jeder Einzelne für sich betrachtet, und trotzdem kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Die Kommunikation verhakt sich, Motivation ist unten und das mit der Selbstorganisation, da geht auch noch was. Du als Führungskraft bist mittendrin und genau hier setzt Frachtwerk an. Frachtwerk ist eigentlich eine IT-Beratung, die eine ganze Reihe an Vorgehensweisen an sich selbst in eigenen Unternehmen verprobt haben. Und von diesen Erfahrungen kannst du jetzt profitieren. Frachtwerk ist als Transformationsberatung inzwischen auch am Markt aktiv und sie haben in einem E-Book ihre Erfahrungen zusammengebracht, sodass du sie nutzen kannst. Als Good Work-Hörer kannst du dir dieses E-Book mit praktischen Vorlagen kostenfrei einmal runterladen. Und hier kommt noch ein Angebot. Ich würde es unbedingt nutzen. Du kannst nämlich direkt ein Gespräch mit Frachtwerk vereinbaren und dort gemeinsam mit ihnen in deinem konkreten Umfeld die drei gewinnbringenden Hebel für mehr Motivation im Team identifizieren. Ganz ohne Verpflichtung und ohne Kosten. Ich finde, das hört sich nach Good Work an, oder? Jetzt geht's richtig los mit der Folge.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und ach, ich sag, wie es ist. Mir ist es manchmal einfach alles too much. Wenn ihr mit diesem Gefühl irgendwie assoziieren könnt, wenn ihr auch manchmal das Gefühl habt, es wird mir gerade alles zu viel, dann seid ihr nicht falsch und auch nicht an der Stelle hier auszuschalten. Im Gegenteil, ihr seid richtig goldrichtig, denn heute habe ich die Autorin, Bestseller-Autorin des Werkes von Too Much hier im Studio und das ist Professor Eva Asselmann. Eva ist Professorin und Speakerin für Persönlichkeitspsychologie. Sie beschäftigt sich, wie der Name schon verrät, mit Persönlichkeitsentwicklung, aber auch mit der Prävention. Und sie ist an der Uni HMU, an der Potsdam Health and Medical University, einer privaten Universität. Und wie gesagt, gerade ist ihr Werk Too Much raus, kaum was draußen, schon fast ganz an der Spitze der Spiegel-Bestsellerliste. Und nicht nur eine Woche, denn ich glaube, sie hat einen Nerv getroffen. Sie hat das Gefühl getroffen, was ganz, ganz viele Menschen teilen. Und jetzt will ich verstehen, wieso fühlen wir das? Warum tun wir nichts dagegen? Oder vielleicht können wir was dagegen tun? Und ich sage, hallo, liebe Eva, herzlich willkommen bei Good Work. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, Jule, wie schön, dass wir uns heute hier treffen.
Ist dir gerade alles zu viel, der Wirbel um dich, um dein Buch? Du bist ständig, ich sehe dich im Fernsehen, du bist in jedem Interview, in jedem Podcast. Ich musste mir schon echt was überlegen, was ich dich vielleicht nochmal fragen könnte. Wie ist es um dein Too Much bestellt?
Ja, es ist schon relativ viel, aber es macht halt auch Spaß. Es ist ja toll zu sehen, dass so ein großes Interesse besteht. Und ich merke da wirklich, was das für einen Unterschied macht, ob man seine Arbeit als sinnvoll empfindet, ob man das gerne macht. Weil dann empfindet man Stress einfach ganz anders, als wenn das so eine Sache ist, die man eher als öde, eintönig oder langweilig empfindet. Und ja, es ist schon krass, wie viel körperliche Energie man dann auf einmal dafür auch hat. Ich aktuell habe für dieses Thema, weil das halt so ein Herzensanliegen ist. Deswegen würde ich sagen, ja, es ist hier und da vielleicht too much, aber es ist ein super schönes Gefühl auch.
Ja. Naja, frisch verliebt ist ja auch anstrengend. Und würde auch keiner sagen, mache ich nicht mit, oder?
Ja, es ist ein super guter Vergleich, weil auch da unser Körper natürlich verrückt spielt, aber wir das oft auch als sehr positiv empfinden. Stressig, aber schön.
Ja. Wir sind schon am Nachmittag. Trotzdem kriegst du die Eingangsfrage, liebe Eva. Kannst du dich nicht rausmogeln? Nämlich die Frage der Fragen bei Good Work. Und da bin ich vor allen Dingen knickknack bei dir sehr gespannt. Nämlich, wie bist du in den Tag gestartet, liebe Eva?
Ach,
Spul zurück.
Ich bin gestern sehr früh ins Bett gegangen und habe ganz, ganz lange geschlafen und hatte dann relativ viel Energie heute. Mhm. Und habe erstmal ganz, ganz viele E-Mails gemacht tatsächlich. Von daher relativ gut und energetisiert war mein Start in die neue Woche.
Mhm. Okay. Bist du ein Mensch, der gut und viel schlafen kann?
Ja, ganz unterschiedlich. Wenn ich viel zu tun habe, auch in den letzten Wochen, schlafe ich relativ wenig. Ich habe auch in den letzten Wochen sehr wenig geschlafen, deswegen hat mein Körper das jetzt nachgeholt. Ich bin so ein bisschen kamelartig. Ich habe manchmal so Phasen.
Was ist denn Kamele? Was machen denn Kamele mit dem Schlafen?
Auftanken. Also ich habe manchmal so Phasen, wo ich dann wirklich wenig schlafe und ganz viel mache und dann aber auch wieder so Phasen, wo ich ja so ein bisschen müde und erschöpft bin und mir denke so, mein Gott, wann geht denn das mal weg? Und dann holt sich mein Körper das so zurück. Und manchmal merke ich dann auch abends so um 6 Uhr, okay, jetzt gehe ich ins Bett. Obwohl ich eigentlich ein Typ bin, ich bin sehr nachtaktiv eher. Mhm. Mhm. Ich arbeite gerne nachts, wenn nichts mehr reinkommt. Da kann ich vor mich hin werkeln.
Okay, die stapelschlafende Eule. Das ist eine schöne, oder? Nehmen wir mal als Titel mit. Und dann wollen wir es auch gut sein lassen mit dem Schlafen. Ich hab ja so neuerdings so einen Ring, am Zumal erzähle ich davon. Und der hat mir heute Morgen einen phänomenalen Schlafwert kredenz. Da war ich so, ja, super. Und dann kam aber gleich, du scheinst etwas auszubrüten. Also irgendwie so 0,3 erhöhte Temperatur. Warum auch das immer? Keine Ahnung, was das bedeutet. Und dann habe ich auch gemerkt, also in der Selbstbeobachtung, wie mich so diese doofe Rückmeldung irritiert hat. Wundert dich als Psychologin wahrscheinlich nicht, dass diese Geräte so mit uns machen, oder?
Ja, es kann schon unsere Selbstwahrnehmung auch korrumpieren. Auf der einen Seite natürlich unterstützen, dass man ein besseres Feeling bekommt. Das macht man ja auch beim Biofeedback, dass man tatsächlich trainiert, durch dieses Feedback auch seinen eigenen Körper besser wahrzunehmen. Aber wenn wir uns sehr, sehr viel vermessen im Alltag, kann das auch dazu führen, dass wir weniger in unseren Körper vertrauen und da weniger gut in uns hineinspüren können, wie geht's mir denn eigentlich gerade. Ich merke das zum Beispiel auch beim Sport. Ich gehe relativ viel joggen. Ich habe mir dann irgendwann mal so eine Watch gekauft, weil alle zu mir gesagt haben, es ist so toll. Und erstens war ich viel zu faul, um die dann jeden zweiten Tag spätestens wieder aufzuladen. Und zweitens habe ich auch gemerkt, dass mir persönlich das nicht so viel bringt, weil meine Tagesform sehr variabel ist und ich da lieber auf meinen Körper höre, weil manchmal bin ich halt super leistungsfähig und manchmal nicht. Und wenn man dann die Uhr feedbackt, dass ich jetzt viel schlechter gerade abgeschnitten habe als sonst, dann ja, bringt mich das halt nicht so in Stimmung.
Könnte dann dazu führen, dass man sagt, ach, das mit dem Joggen ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, oder? Das wäre ja ganz, ganz schwierig, ganz fatal.
Ja, beziehungsweise, dass man sich sehr auch unter Druck setzt, weil also gerade wenn du sehr leistungsorientiert bist, dann strebst du ja wahrscheinlich auch danach, deine Leistung zu verbessern. Und man kann sich jetzt natürlich nicht über Monate, Jahre immer weiter verbessern, sondern es gibt halt auch Phasen, wo man schlechter abschneidet. Und ich finde, das darf auch okay sein. Gerade wenn es eher ein Freizeitding ist und Sport soll ja auch so ein bisschen Ausgleich schaffen und dann nicht das nächste Ding sein, wo man sich verausgabt.
Das nächste Büro sozusagen. Ich sag mal, wir gehen mal rein, oder? Also wir werden heute ganz sicherlich, also das wäre zumindest mal mein Ziel, auf die berufliche Seite schauen, aber auch auf die ganz persönliche Seite, vielleicht sogar ein bisschen auf die gesellschaftliche Ebene blicken und vielleicht so eine Frage erstmal so zum Start. Gab es für dich irgendwie sowas wie eine Initialzündung? Irgendwie so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, too much. Allen ist immer alles too much. Also, weil das ist ja auch so schön auf den Punkt gebracht, dass es schon fast so einen Eindruck macht, dass es da so einen Moment gab, wo du das total gefühlt hast und gesagt, jetzt muss das raus.
Ja, tatsächlich gab es den Punkt und zwar forsche ich bereits seit einigen Jahren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch Selbstwirksamkeit. Wie bleiben wir also handlungsfähig im zu viel? Und ich war dann letzten Winter für einen Forschungsaufenthalt in den USA und habe da erst die Wahlen miterlebt. Die haben mich sehr persönlich berührt, weil diese Polarisierung in den USA mich unheimlich beschäftigt hat danach. Und dann habe ich die Waldbrände in L.A. hautnah miterlebt. Ich war da auch evakuiert. Und habe da wirklich körperlich gespürt, was es eigentlich bedeutet, so die Kontrolle zu verlieren und der Natur einfach ausgeliefert zu sein. Und in diesem Kontext, Politik und Natur, habe ich sehr viel darüber nachgedacht, was jetzt eigentlich gerade weltweit so los ist, die ganzen Dynamiken und dass eigentlich immer mehr Menschen das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren über ihr Leben, über den Alltag, über das, was mit uns passiert, und dachte mir, ich schreibe jetzt dieses Buch, weil das ja vielen Menschen so geht, dass sie sich im Alltag zunehmend überfordert fühlen. Und jetzt gerade in den letzten Monaten spreche ich natürlich sehr viel mit Journalisten, mit Menschen, die mein Buch leben und so weiter. Und das sagt mir tagtäglich, also sagen mir mehrere Menschen wahrscheinlich täglich, ja, mir geht's auch so. Und häufig ist es einfach zu viel in unserem Alltag. Also es ist so ein Gefühl, was viele Menschen mit sich herumtragen, manchmal aber auch gar nicht teilen, weil sie das Gefühl haben, es liegt vielleicht an mir, vielleicht bin ich einfach nur zu schwach, nicht gut genug, komme nicht hinterher. In Wirklichkeit gibt es aber viele systemische Ursachen, die das auch erklären können.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und also ein kollektives Erleben, was du da schilderst. Und vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz, wenn das für dich okay ist, in diesen Moment rein, als du da saßt. Ich meine, wir haben alle die Bilder gesehen aus USA, als dort die Waldbrände waren. Was hast du an dir selbst beobachtet? Jetzt bist du vom Fach. Du weißt also sozusagen genau, was läuft denn hier gerade für einen Film ab. Hast du dann das noch so gecheckt? Also konntest du dich da so ein Stück weit auch von dir selbst distanzieren? Oder warst du da komplett in dem Film der Ohnmacht gefangen? Würde mich echt mal interessieren.
Ja, es war ja ein längerer Prozess. So die akute Woche war so eine Woche. Und da war ich jetzt natürlich nicht permanent in dem Panikmodus, sondern habe mich auch ruhig von außen häufig beobachtet. Also ich hatte einen Termin und dann kam ich zurück mit dem Bus, man sah auch gar nicht mehr die Sonne, weil alles mit einer Rauchwolke zu war. Und dann kam ich nach Hause und es sah wirklich aus optisch, als wenn jetzt der Brandherd irgendwie einen Block weiter wäre. Und ich habe mich erstmal so gefragt, okay, was hat das jetzt eigentlich zu bedeuten, weil die Situation so neu war. Also wenn man sowas noch nie erlebt hat, dann wirkt das total surreal und man fragt sich auch erstmal, wie man das eigentlich einzuordnen hat. Also habe ich mir erstmal so eine Evakuierungs-App runtergeladen, dann wurde auch gleich die Zone erweitert, dass ich auch direkt in der Warning Zone war. Und dann habe ich mich gefragt, wie schnell geht das jetzt eigentlich? Und so ganz praktische Dinge, wenn ich mich jetzt ins Bett lege, wer weckt mich denn eigentlich auf, wenn die Flammen hier sind? Also solche sehr konkreten Fragen. Und dann habe ich erstmal die Nachbarn gefragt, was sie denn jetzt machen. Die meinten dann zu mir, ach ja, uns wird das jetzt alles zu heiß, wir evakuieren jetzt, aber es ist bestimmt mega sicher, wenn du hier bleibst. Das hat mich nicht so überzeugt.
Mach du, was du willst, wir gehen, aber das ist bestimmt okay.
Ja, das war halt für mich auch schon mal so ein Hinweis, also wie sehr man sich an anderen orientiert in solchen Situationen. Die Nachbarn, die konnten die Situation jetzt bestimmt nicht fachmännischer beurteilen, aber es ist halt so ein menschlicher Urinstinkt, erstmal die anderen zu fragen, wie nehmt ihr das denn wahr und wie seht ihr das? Und ich bin dann tatsächlich auch evakuiert, relativ frühzeitig, einfach um dann nicht überrascht zu werden, um mit anderen auch zusammen zu sein. Und wir haben uns dann gegenseitig immer geupdatet, informiert. Und da habe ich wirklich sehr stark gespürt, wie wichtig das ist, dieser soziale Zusammenhalt, gerade in Krisenzeiten, wie viel Sicherheit, wie viel Stabilität einem genau das gibt, dieses soziale Netzwerk, einmal der emotionale Rückhalt, dann aber auch praktische Hilfe, wenn man einen Ort braucht, wo man vielleicht schlafen möchte, und auch die Informationen, die geteilt werden. Und ja, das wurde mir klar, wie wichtig das ist, dieses soziale Netzwerk, jemand, der dich auffängt. Und auch, ja, wenn man was noch nie erlebt hat, diese Unsicherheit, was habe ich jetzt eigentlich von dieser Sache zu halten? Also ja, es war sehr interessant. Und natürlich auch Angst einflößen, weil das eine permanente Daueranspannung war, weil du natürlich permanent diese ganzen Maps und Infos checkst und nie so richtig zur Ruhe kommst. Auch abends ist das schwieriger, dann einzuschlafen. Und klar, wenn man sich vorstellt, Menschen in Kriegsgebieten, die permanent bedroht sind von Bombendrohungen und so weiter, das ist so eine permanente körperliche Daueranspannung, die ja wahrscheinlich sehr, sehr krass ist.
Okay. Ja, ich glaube, also ohne das jetzt direkt vergleichen zu wollen, mir kommen gerade so Bilder wieder hoch, so Anfänge von Corona, wo wir auch so erstmal so da standen, das ist etwas Neues, etwas Bedrohliches. Man weiß überhaupt nicht, wie bedrohlich, man weiß nur, es ist auf jeden Fall ein Phänomen, was uns betrifft und dem wir uns irgendwie stellen müssen. Und da haben ja auch ganz viele erstmal so diese erste Bewegung gehabt. Würdest du sagen, auch aus deiner Fachexpertise, ist das auch eine schlaue Idee, wenn man so eine Phase von Ohnmacht erlebt, zu gucken, wer ist vielleicht in einer ähnlichen Situation, hilft das oder neigt man dann vielleicht zur kollektiven Panik? Also kann das auch das Leid vergrößern? Gibt es da überhaupt sowas wie eine Handreichung?
Ja, und es ist sicherlich sinnvoll, schon in solchen Situationen mehr Infos einzuholen. Und dann, wenn man sich nicht sicher ist, dann doch vielleicht einmal zu früh als zu spät zu handeln, weil ja auch die eventuellen Konsequenzen krass sind. Zum Beispiel in meiner Situation. Ich dachte mir, dass es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass jetzt der Brand zu uns kommt oder ich dann plötzlich in dem Inferno aufwache. Aber wenn es halt passiert, das möchtest du natürlich vermeiden, weil die Situation halt viel zu krass wäre. Also evakuierst du vorzeitig. Und klar, in so einer akuten Gefahrenlage sind mehr Informationen besser als zu wenig. Aber man kommt dann sehr schnell auch in dieses Doomscrolling hinein, dass man sich eben eine Schlagzeile nach der anderen reinzieht, gar nicht mehr aufhört, das zu konsumieren. Und die Nachrichten sind natürlich sehr reißerisch. Also da siehst du nur die Flammen, nur die Gefahren. Und das ist sehr, ja, wenig objektiv natürlich dargestellt, sondern sehr viel negativer. Und die Gefahr, dass du dann in so einen Panikmodus hineingerätst, in dem du vielleicht nicht mehr klar denken und entscheiden kannst, die ist schon relativ hoch.
Ja, wir können uns ja regelrecht unter Umständen in so eine Panik auch reinlesen und da auch reinschaffen. Und das ist ja wahrscheinlich genau diese Abwägung, wo ist die Information zuträglich und wo ist sie vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber kommen wir mal weg jetzt von deinem persönlichen Erleben hin zu dem allgemein, zum phänomenologischen. Du hast schon von Systembelastung gesprochen. Was erleben wir denn gerade so? Was sind so klassische Symptome unserer Too-Much-Gesellschaft?
Dieses Gefühl, mir wächst irgendwie alles über den Kopf. Ich bin nicht mehr so richtig Herr der Lage. Ich mache und tue im Alltag, aber so richtig in den Griff kriege ich mein Leben nicht. Das hat sehr viel damit zu tun, dass unser Leben einfach sehr schnell, sehr dicht und sehr komplex geworden ist. Also durch die ganze Technisierung unseres Alltags strömen so viele Reize, Informationen, Erwartungen tagtäglich auf uns ein, dass es immer schwieriger wird, da noch mitzuhalten. Und durch das Internet, durch die zahllosen Vergleiche, haben wir auch immer mehr das Gefühl, dass wir selbst nicht mehr ausreichen, weil da immer scheinbar 1000 Menschen sind, die es alles viel besser hinkriegen als wir. Und das macht ganz viel mit unserem Erleben, aber auch mit unserem Selbstwert.
Da hast du jetzt ja schon mehrere Dinge angesprochen. Zum einen, ja, technische Layer, also sowas wie Social Media und so weiter, die mit sich bringen im Gepäck haben. Einmal das Thema Vergleich, aber dann haben wir natürlich auch diese Überforderung durch zu viel Information. Jetzt noch gar nicht mal so sehr ist das Vergleich ja, nein, sondern einfach ein viel irgendetwas, was etwas von mir will, wo ich drauf reagieren muss. Und dann natürlich die ganze Flut an negativen Dingen, also negativen Schlagzeilen. Wenn du das mal so gegenüberstellst, das ist nicht wirklich empirisch, aber was glaubst du, wirkt besonders nachhaltig auf unser, nennen wir es ruhig, Nervensystem, die Überforderung, also dieses zu viel Dinge, die etwas von uns wollen, die sehr negativen Dinge oder dieses sehr Vergleichende?
Ich würde sagen, es ist vor allen Dingen diese Kombi, also dieses Knäuel an ganz unterschiedlichen Belastungen, die alle zusammen auftreten und die dann insgesamt zu diesem diffusen Gefühl von Überforderung beitragen. Viele können ja auch gar nicht genau greifen und sagen, woran es jetzt konkret liegt, aber fühlen sich in ihrem Alltag einfach sehr in diesem Too-Much-Modus. Und es ist natürlich nochmal schwieriger, wenn man gar nicht so genau sagen kann, es liegt jetzt genau an dieser einen Sache, sondern es ist irgendwie so mein Leben als Ganzes.
Trennen wir da bewusst oder weniger bewusst, klingt rhetorisch, ich meine es aber ganz ernst, zwischen dem, was da privater Natur auf uns einprasselt und dem, was wir im Beruflichen erleben, oder verschwimmt das dann in so einer diffusen Überforderungswelle?
Das verschwimmt tatsächlich immer mehr und das hat auch was mit der Technik zu tun, weil wir durch die Technik auch flexibler geworden sind. Also früher war das viel stärker getrennt. Man war entweder im Büro oder man war zu Hause. Und heute können wir rein theoretisch alles gleichzeitig. Vieles ist viel flexibler. Du kannst im Homeoffice arbeiten. Du kannst dir selbst überlegen, wann du was tust. Und dann bist du halt viel schneller gleichzeitig in der Rolle der Mutter, der Arbeitnehmerin, der Freundin. Und wenn da sehr viel sich überlagert und gleichzeitig auf uns einprasselt, wird es nochmal schwieriger, all diesen Rollenanforderungen gleichzeitig gerecht zu werden.
Also mit diesen parallelen Anforderungen, du sagst es so schön, kommen auch diese multiplen Rollenanforderungen an uns rein. Und was sind denn die Konsequenzen davon? Also gehen wir da mal ruhig durch. Also wir erleben so ein Too Much von diesem, von jenem. Das führt in der Konsequenz wozu? Also was sind so unmittelbare Wirkungen davon?
Unmittelbar ist es erstmal dieses Gefühl von Kontrollverlust. Das erzeugt immer Stress, weil wir Menschen ein Grundbedürfnis nach Kontrolle haben. Für unsere Vorfahren war das überlebenswichtig, dass sie die Umwelt steuern konnten, Einfluss nehmen konnten auf das, was mit ihnen passiert. Nur so konnten sie ihr Überleben sichern. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht mehr so wirklich Herr der Lage sind, dann führt das eben erstmal zu dem diffusen Stress erleben und da gehen Menschen wiederum ganz unterschiedlich mit um. Es gibt Menschen, die neigen zu sehr starken Ängsten, die machen sich viele Gedanken über die Zukunft, Sorgen. Gerade Sorgen sind häufig auch ein Versuch, Probleme vorwegzunehmen, sie kontrollierbar zu machen, selbst wenn dadurch die Belastung weiter ansteigt. Dann gibt es andere, die versuchen, das Ganze zu unterdrücken oder auch dem zu entkommen durch Alkohol, Tabletten, Drogen. Kann man sich ja auch kurzfristig besser fühlen. Es gibt welche, die werden eher impulsiv oder aggressiv, lassen ihre Wut an anderen raus. Und dann gibt es auch welche, die resignieren und sich morgens sagen, Mensch, wozu stehe ich eigentlich noch auf? Das hat doch eh alles keinen Sinn mehr. Und daraus kann langfristig auch eine Depression entstehen.
Das ist ja so ein bisschen wie diese Reptilienhirnreaktion, die wir kennen, Fight, Flight or Freeze, also in Anlehnung dadurch. Was ist mit dem Thema, um handeln zu können, müssen wir ja auch Entscheidungen treffen. Also wir müssen ja sagen, mache ich das oder mache ich jenes? Inwieweit wird auch dieses, ich sage jetzt mal, Entscheidungszentrum beeinflusst, negativ beeinflusst, wenn wir überfordert sind? Also klingt auch wieder rhetorisch. Ich frage da wirklich ganz naiv und ernst gemeint nach.
Also unter Stress kommen wir immer in diesen Fight-Flight-Modus. Sprich, unser Körper macht sich bereit für unmittelbare Reaktionen, aber so tiefere Denkprozesse, die werden eher zurückgefahren. Und klar, früher in der Savanne, da war das hilfreich, um dann eventuell angreifen und sich verteidigen zu können vor wilden Tieren. Heute am Schreibtisch ist es häufig das Gegenteil von hilfreich, dass wir eben nicht mehr klar denken und entscheiden können und dann in dieser akuten Stresssituation vielleicht eine pumpige E-Mail raushauen oder eine Fehlentscheidung treffen und die Lage noch schlimmer machen. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir akut gestresst sind, dass wir dann das wahrnehmen und kurz innehalten, um wieder runterzukommen und dann klar denken und entscheiden zu können. Ja, das ist wiederum auch sehr schwierig, weil wir ja immer glauben, wenn wir so gestresst sind, wir müssten jetzt so direkt reagieren. Wir haben eben nicht mehr diese Kapazitäten, um uns zu regulieren. Deswegen ein paar Mal tief ein- und ausatmen kann total helfen oder auch ganz kurz wegzugehen vom Schreibtisch. Man kann eine Runde um den Block drehen, frische Luft tanken, um danach wieder klar denken und vor allen Dingen entscheiden zu können.
Also der sprichwörtliche Perspektivwechsel in dem Sinne sogar buchstäblich gemeint. Und was wir alles Gutes tun können, da kommen wir ja gleich mal noch näher zu. Ich würde jetzt gerne noch mal richtig in unser Nervensystem schauen. Was passiert denn ganz genau, wenn wir unter Stress geraten? Also was wird da so vielleicht auch hormonell ausgeschüttet? Welche Systeme funken dann da und senden uns Signale, dass wir uns so oder so zu verhalten hätten?
Ja, es kommt erstmal zu einer Stressreaktion. Der Körper, der schüttet Cortisol aus, Adrenalin, Stresshormone. Und alles, was unmittelbar zur Verteidigung oder zum Angriff notwendig ist, wird hochgefahren. Zum Beispiel die Muskeln, die spannen sich stärker an. Du atmest schneller. Die Haut wird stärker durchblutet, damit du unmittelbar reaktionsbereit bist. Und andere Prozesse, zum Beispiel Libido, tieferes Denken, Verdauung, alles, was jetzt gerade nicht unmittelbar notwendig ist für das Überleben, das schaltet der Körper eher zurück.
Okay, und das führt dann dazu, dass wir hektische, ungeliebte und unterversorgte Menschen werden oder vielleicht nachlässig uns mit der Ernährung auseinandersetzen. Also was muss man sich wirklich für ein Bild machen? Weil es geht ja nicht darum, wenn wir einmal unter Stress geraten, sondern das, was du beschreibst, ist ja wie so eine Art Dauerzustand.
Ja, so in der akuten Situation fällt es uns schwerer, tiefgründig nachzudenken und wir werden dann impulsiver, also direkt bereit für die Reaktion, was wie gesagt am Schreibtisch eher hinderlich ist. Und Stress ist insgesamt eigentlich sehr adaptiv, weil es uns dazu befähigt, in anspruchsvollen Situationen komplett viel Energie bereitzustellen. Problematisch wird es immer erst, wenn dieser Stresszustand über einen längeren Zeitraum intensiv anhält, weil dann können wir uns nicht mehr erholen und dann sollte man hellhörig werden. Also diese einzelnen Peaks in einer anspruchsvollen Situation vor einem Vortrag oder so, das ist gar nicht das Ding, sondern zeigt eher, dass unser Körper sehr gut funktioniert und sehr wohl weiß, wann wir gerade Energie brauchen. Nur leider sind viele Menschen von uns chronisch gestresst, sodass der Körper dann gar nicht mehr runterfährt. Und normalerweise ist das ein sehr harmonisches Wechselspiel zwischen dem Parasympathikus und dem Sympathikus, die sich da, wo sich der Körper hoch und runter reguliert. Wenn wir aber einmal in diesem sehr starken Stresszustand sind, dann fällt es dem Körper immer schwerer, noch runterzukommen. Und das merken wir dann zum Beispiel daran, dass wir nicht mehr gut schlafen können. Und das führt natürlich dazu, dass wir noch mehr ausbrennen, weil wenn wir uns dann noch schlechter erholen können, obwohl wir es umso mehr bräuchten, dann geraten wir immer schneller in diese Erschöpfungsspirale hinein.
Du sprichst auch und in dem Zusammenhang von der Überforderung von dem Hirn als oder von dem digitalen Casino und führst auch aus, was das mit unserem Belohnungssystem zu tun hat. Das fand ich eine sehr spannende Sequenz. Vielleicht erklärst du noch mal, was hat es mit diesem digitalen Casino auf sich? Das finde ich total interessant.
Ja, wir verbringen ja immer mehr Zeit auf Social Media und lassen uns da mitreißen, verplempern damit unter sehr, sehr viel Zeit. Und das liegt auch daran, dass so schnelle digitale Belohnungsimpulse für unser Gehirn extrem attraktiv sind. Also auf Social Media, da warten ja eventuell kurze Nachrichten, Likes, spannende Videosequenzen. Wir wissen aber nicht wann, sondern nur, dass da eventuell etwas kommen könnte. Und genau dieses vielleicht, dass da eventuell etwas Spannendes warten könnte, das hält uns so in dieser Spirale, dass wir immer wieder nachgucken. Vielleicht ist da ein neues Like, vielleicht ist da eine neue Nachricht. Das nennen wir auch intermittierende Verstärkung. Und genau die ist ganz stark, die macht uns sehr stark abhängig, weil wir uns da schwer dran gewöhnen. Wenn du jetzt jedes Mal wüsstest, okay, sobald ich das öffne, ist da eine spannende Nachricht, dann verliert das diese Spannung. Aber dadurch, dass du es eben nicht weißt, ist das unheimlich attraktiv. Und genauso funktionieren zum Beispiel auch Glücksspielautomaten. Du weißt nie, eventuell könnte da der Jackpot auf dich warten, aber vielleicht auch nicht. Und genau das hält dich in diesem Loop und führt zu diesem enormen Abhängigkeitspotenzial.
Also das heißt, dieses Überraschungsmoment, das gehört unbedingt dazu. Also das feuert das System nochmal mehr an, als wenn wir sagen würden, okay, immer wenn du klickst, bekommst du das. Habe ich das so richtig
interpretiert? Genau, wenn das immer käme, dann wäre das relativ erwartbar und damit langweilig. Mhm. Aber dadurch, dass du nie weißt, wann und vielleicht teilweise auch so ein bisschen deprimiert bist, so, oh nein, warum kommt jetzt hier nichts? Und dann auf einmal der Jackpot, ist das ein riesen Belohnungseffekt, der auch gar nicht abflacht. Also wir habituieren da viel, viel weniger.
Das ist total spannend. Du hast da auch so ein Experiment mit den Mäusen, mit dem Futter, oder? Das ging ja so in die Richtung, oder?
Genau, also diese Konditionierungsprozesse, die sind seit langer, langer Zeit sehr gut erforscht, psychologisch. Und das wissen wir auch da. Auch bei Mäusen, wenn die eine Taste drücken müssen und die wissen nicht, wann Futter kommt, reagieren die da sehr stark drauf. Und das ist nachgewiesen nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen. Mhm. Findet man zum Beispiel auch beim Online-Dating. Du swipest und du weißt halt nie, wann dann der Traumprinz da aufploppt. Und genau das macht es so spannend.
Boah, das ist ja echt mies. Also das heißt, da sitzen Menschen am Werk, die genau verstehen oder Systeme, die genau verstehen, wie unsere Psyche tickt, wie unser Neurosystem tickt und haben das gehackt. Und wir hatten ja eingangs, ich habe von meinem Ring erzählt, da würde ich gerne so langsam mal Richtung Kontrolle auch rübergehen. Was passiert denn dann bei so einer Selbstoptimierung? Weil die ist ja wiederum nicht so unbedingt überraschend. Ja, da ist es ja genau andersrum. Da versuche ich ja Dinge regelhaft vorhersehbar zu machen. Was wird denn da sozusagen angesprochen jetzt wieder auf so einer neurologischen Ebene?
Ja, da finden wir auch diesen Mechanismus, dass wir uns sehr schnell an die erbrachte Leistung gewöhnen. Also angenommen, dein Ziel sind 5000 Schritte am Tag und du erreichst das jetzt einige Tage oder Wochen hintereinander, dann ist das für dich ja irgendwann nicht mehr belohnt, das jetzt erreicht zu haben, weil du hast dich daran gewöhnt. Also versuchst du wieder, dich selbst zu übertreffen. Du versuchst mit der Zeit immer besser zu werden und irgendwann kann das dazu führen, dass du erschöpfst, weil du chronisch über deine Leistungsgrenze hinaus gehst. Also gerade bei Menschen, die sehr perfektionistisch oder sehr leistungsorientiert sind, kann es passieren, dass man sich sehr stark davon abhängig macht und dann hineinrutscht in so eine stetige Selbstoptimierungsfalle. Und auch, dass man immer mehr dieses Gefühl für den eigenen Körper verliert, weil alles gemessen, visuell dargeboten wird und uns dadurch natürlich auch erschwert, auf den eigenen Körper zu vertrauen. Was signalisiert der mir eigentlich, unabhängig von diesem scheinbar objektiven Tracker? Und das wirkt ja auch immer so wie die absolute Wahrheit, was wir da sehen. In Wirklichkeit sind natürlich viele Geräte auch gar nicht so reliabel, also nicht so zuverlässig und haben auch einen Messfehler drin.
Hast du ein Beispiel dafür?
Zum Beispiel so Blutdruckmessungen, das ist jetzt nicht immer unbedingt die objektive Wahrheit, sondern da gibt es auch einen Messfehler und das kann dann auch ausschlagen, obwohl sich vielleicht dein Blutdruck gar nicht so sehr verändert hast. Aber wenn du dann natürlich zu 100% auf diesen Tracker vertraust, könnte es ja sein, dass bei einem krassen Messfehler du auf einmal total beunruhigt bist, warum du auf einmal eine krasse Hypertonie hast oder ähnliches. Mhm.
Okay, das kann sich dann so selbst verstärken. Das finde ich einen total spannenden Zusammenhang zu sagen, wenn du immer erwartest, dass es nach oben geht. Ansonsten, wenn das so stagniert, könnte es zu Langeweile führen, könnte es auch im Prinzip dazu führen, dass wir aus dem Spiel aussteigen, aber mit dem Gefühl des Versagens, oder?
Ja.
Also mal angenommen, wir würden jetzt wirklich so auf den, und irgendwann sind wir ja bei jedem Thema mal vielleicht auch endlich irgendwo an einem Punkt angekommen, wo beim besten Willen keine Optimierung mehr möglich ist. Was passiert dann? Haben wir dann das Gefühl des Versagens oder verlieren wir die Lust an dem Spiel, was ja, sagen wir mal, vielleicht die bessere Variante wäre, als zu sagen, ich selbst bin wertlos, weil ich habe es wieder mal nicht geschafft.
Ja, im Idealfall erkennst du natürlich vorher, dass du dich nicht ewig immer weiter verbessern kannst. Und da ist immer wichtig, diese Erkenntnis, dass dieses Leistungsziel ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Also selbst wenn du immer mehr leistest, heißt es ja nicht, dass du dadurch glücklicher wirst. Und das ist schon wichtig zu erkennen, auch dass unser Selbstwert natürlich nicht abhängt von so einer quantifizierbaren Leistung. Und das vergessen wir aber oft, gerade in einer sehr leistungsgetriebenen Gesellschaft, wo Selbstoptimierung ein ganz hohes Gut ist, auch Fitness. Es gibt ja gewisse Werte, die bei uns gesellschaftlich sehr verstärkt werden und das immer wieder kritisch zu hinterfragen. Mein Wert definiert sich nicht über Leistung. Was macht mich denn persönlich glücklich? Was ist für mich ein erfülltes Leben? Ist unheimlich wichtig, aber auch unheimlich schwierig aufgrund dieser vielen Normen und Bilder, die überall auf uns hereinprasseln.
Und selbst wenn wir es durchschauen, ja, also manchmal gucken wir uns ja selbst zu, wie wir so einen Quatsch mitmachen und sagen, ich erkenne das genau, das ist total blöd. Das ist einfach nur stumpfe Gamification von irgendwas und ich lasse mich trotzdem da so reinziehen und runterputzen. Also wie geschickt ist denn die Ratio, da Einhalt zu gewähren und zu sagen, hier, Belohnungssystem, halt mal die Klappe. Jetzt habe ich mal das Sagen hier.
Das hängt natürlich nicht alleine von der Ratio ab, aber die Ratio ist meistens der erste Schritt, sich selbst beobachten und erkennen. Ah, Moment mal, hier läuft es so ein bisschen aus dem Ruder. Und dann kann man mal ganz kritisch genauer hinsehen, dieses Muster identifizieren und dann gezielt unterbrechen. Du könntest zum Beispiel versuchen, mal gezielt dir zu sagen, heute Abend, da gehe ich nicht laufen, sondern ich treffe meine Freundin und ich versuche das wirklich gespannt hinzunehmen und das dann ein paar Mal wiederholen, um die Erfahrung zu machen, hey, davon geht die Welt nicht unter und es ändert sich eigentlich nichts. Oder ich fühle mich vielleicht sogar besser, aber ich habe jetzt neue Energie gewonnen. Also durch so ganz kleine, gezielte Unterbrechungen oder auch so Verhaltensexperimente, was passiert denn mit mir, wenn ich hier mal ausbreche aus diesem Muster?
Ich habe jetzt hier neulich auch, also ich oute mich heute dauernd, stelle ich gerade fest, aber das Thema eignet sich dann auch so schön dafür. Habe ich mir auch blöderweise mal wieder irgend so eine Art Tetris-Spiel runtergeladen. Also, liebe Hörerinnen, Hörer, macht euch keine Gedanken. Es ist schon so gut wie runter. Und dann steht da auch noch dabei, das fand ich total gemein, wer das zweimal am Tag spielt, schläft besser. Und dann dachte ich auch so, seriously? Also ich meine, kann das so ein irgendeine Art von Spiel auch wirklich beruhigen? Oder ist es vielleicht die Aussage, wer es zweimal am Tag spielt, schläft besser als jemand, der 10-mal am Tag spielt? Das wäre ja auch noch perfide. Ja, also ich meine, ist ja nicht gelogen. Aber kannst du dir vorstellen, dass es auch einen positiven Effekt hat?
Ja, es gibt sicher Dinge, die man da auch machen kann, um runterzukommen. Zum Beispiel so eine Entspannungsübung oder so, die dich auch wirklich entspannt. Mhm. Aber wir sind alle sehr individuell und jetzt sowas wie zweimal am Tag Spiel XY und du schläfst besser, das ist so ein simpler Mechanismus, das kann wissenschaftlich gar nicht hinhauen. Also es existieren selten so klare Kausalzusammenhänge, die dann auch noch für jeden Menschen gelten. Wir Menschen unterscheiden uns alle extrem stark, auch in der Wirkung von bestimmten Dingen. Der eine schwört auf Entspannungsübungen, kommt da total gut mit klar und der andere sagt, Mensch, das ist irgendwie gar nichts für mich, das macht mich rasend. Und da hilft es schon sehr, auch auf das eigene Gefühl zu achten und sich mal zu überlegen, was erfüllt mich denn, was bringt mich runter, womit habe ich in der Vergangenheit positive Erfahrungen gemacht, und immer hellhörig werden bei so ganz simplen Kausalversprechen.
Ja,
weil
das,
die sind selten wissenschaftlich haltbar.
Wie gesagt, also ich glaube ja, dass dahinter der Satz weitergehen sollte, wer zweimal spielt, schläft besser als jemand, der zehnmal spielt. Aber gut, das ist jetzt nur mal so am Rande. Nur, wir gehen mal langsam rüber. So, wir wollen ja auch noch über das Thema, was hat das mit unserer Arbeit zu tun, sprechen. Und ich glaube, eine ganz schöne Brücke könnte das Thema Kontrolle sein. Wenn ich das Wort Kontrolle höre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, klingeln da bei mir schon diverse Alarmzeichen oder auch eher so das negatives Image, was das Wort hat. Gucken wir mal neutral drauf. Also was bedeutet denn eigentlich Kontrolle in dem psychologischen Sinn? Also wenn es mir gelingt, etwas zu kontrollieren. Ich lasse das jetzt mal bewusst so stehen, ob das überhaupt möglich ist.
Ja, wir denken da gerade im deutschsprachigen Raum ja schnell an so Dinge wie Manipulation oder Macht oder jemanden ganz bösartig beeinflussen. Gemeint ist eigentlich was Positives, nämlich die Fähigkeit, das eigene Leben oder die Umwelt steuern und lenken zu können. Und genau das ist lebenswichtig und etwas, wonach wir alle streben. Niemand möchte einfach ohnmächtig ausgeliefert sein, sondern wir alle möchten Einfluss auf unsere Umwelt haben, auf das, was mit uns passiert. Das ist an für sich etwas extrem Gutes. Problematisch wird es immer nur, wenn dieses Bedürfnis lange nicht erfüllt wird oder auch wenn wir dann übertrieben versuchen, nach Kontrolle zu streben. Also wenn du in deinem Alltag lange Zeit das Gefühl hast, dass du eigentlich mit deinem Handeln gar nichts ausrichten kannst, dann kann es sein, dass du irgendwann resignierst und dich fragst, wofür stehe ich eigentlich morgens noch auf? Jemand, der 50 Bewerbungen schreibt, ist irgendwann resigniert, oder jemand, der ewig Korrespondenzen mit der Krankenkasse führt, weil er irgendwelche wichtigen Behandlungen nicht finanziert bekommt. Und so, all sowas kann dazu führen, dass Menschen irgendwann aufgeben, an sich, an der Welt zweifeln und sich dann auch nicht mehr einbringen. Und das kann dann sehr gefährlich werden, nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich. Und problematisch ist auch, wenn wir sehr stark versuchen, diese Kontrolle zurückzuerlangen und dann sehr starr werden. Wenn du dich zum Beispiel extrem an deinen Tracker klammerst und dann gar nicht mehr flexibel und frei deinen Alltag gestalten kannst, sondern einfach immer nur noch versuchst, deine Fitnessziele zu erreichen, das macht sich dann irgendwann starr und unflexibel und behindert dich eher, dich beweglich auf neue Dinge oder Herausforderungen in deinem Alltag einzustellen.
Das ist ja auch so, wenn wir dann im Prinzip, wenn das Messinstrument zum Ziel wird, dann haben wir ja auch ein Problem. Also wenn wir sagen, dann nur noch dieses oder jenes, die Schritte, das Meditieren, das gesunde Essen, was auch immer es sein mag, wenn wir das nur noch machen, um irgendeinem Messinstrumentarium Folge zu leisten, was ist dann die Wirkung? Das bleibt ja dann auch schal zurück, oder wir sind ja dann nicht wirklich erfüllter oder glücklicher oder zufriedener, oder?
Es kann sein, dass wir uns dann sehr in unserem Wirkungsraum einschränken. Und das ist ein sehr spannendes Phänomen. Es gibt nämlich immer mehr die Tendenz, dass sich sehr viele Menschen zurückziehen aktuell ins Häusliche, Private, sich zum Beispiel sehr mit dem Gärtnern befassen oder zum Beispiel auch so Stay-at-Home-Girlfriends, dass man sich sehr stark auf so Traditionen oder auf das Häusliche fokussiert, oder auch im Biedermeier, da war das auch schon so. Also so Zeiten, die sehr unsicher erschienen, die geprägt waren von Wandeln, von vielen Herausforderungen, wo Menschen sich auf einen ganz kleinen, scheinbar kontrollierbaren Raum fixiert haben, oder auch der Körper. Also viele fokussieren sich ja auf Ernährung, Sport, auf Körperliches, einfach weil sich das sehr gut quantifizieren, messen, beeinflussen, kontrollieren lässt letzten Endes. Und in einem gewissen Rahmen ist das sicherlich gut, sich um den Körper, um die Gesundheit zu kümmern. Schwierig wird es aber, wenn es exzessiv wird, sehr starr, und wenn wir uns dann auch abhängig machen davon und andere Lebensbereiche vernachlässigen.
Ja, finde ich ganz interessant, dass wir in Krisen auch so dieses Körperliche gepaart mit den Schönheitsidealen, die wir jetzt ja sehen, wieder übertragen durch Social Media, dass es mehr oder weniger fast die logische Konsequenz ist, dass wir da landen, wo wir gerade sind. Und du hast da auch einen ganz schönen Begriff verwandt, oder der kommt nicht von dir, sondern ich glaube, in der Psychologie wird er auf jeden Fall häufiger. Healthism kann man fast nicht aussprechen als Deutscher, also erst das TH, dann das S. Ihr wisst, was gemeint ist. Also das negativ Überhöhen von Gesundheitsorientierung. Vielleicht magst du da auch noch einen ganz kurzen Satz zu sagen.
Ja, das sehen wir ja aktuell in vielen Bereichen. Es gibt ja unzählige Ernährungsformen, Sporttrends, Longevity ist sicherlich auch ein Beispiel. Und an für sich ist da gar nichts gegen einzuwenden, aber es kann eben exzessiv werden, dass wir unser ganzes Leben danach ausrichten und so ein bisschen aus der Balance eher herauskommen. Insofern, ja, hilft es immer, das auch so ein bisschen zu hinterfragen, warum tue ich das eigentlich gerade? Warum kralle ich mich so sehr fest an diesem einen Fitnesstrend? Und kann es sein, dass mir ein bisschen mehr Flexibilität hier gut täte?
Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zur Arbeitskultur, oder? Nehmen mal mit dieses Thema Kontrolle, weil da liegen ja durchaus auch Verbindungslinien. Auf der einen Seite sich selbst kontrollieren, selbst optimieren, aber einer, sagen wir mal, durchaus doch nachzuzeichnenden Performance-Orientierung, die wir gerade wieder aktuell sehen im Job. Wo liegen da so Verbindungslinien? Weil ich würde schon sagen, dass wir in der Arbeitswelt aktuell wieder eine sehr deutliche Akzentuierung erleben auf das Thema Leistung, auf das Thema Performance, gerade vor dem Hintergrund von wirtschaftlichen Engpässen und so weiter. Wo liegen da vielleicht auch die Verbindungslinien?
Ganz ähnlich, weil diese Ängste uns ja nicht nur individuell privat betreffen, sondern auch in der Arbeitswelt. Die Zukunft, die ist sehr ungewiss aufgrund von KI, aufgrund der weltpolitischen Lage. Preise haben sich verändert, ganze Wirtschaftszweige bangen um ihre Existenz. Und das macht natürlich Angst, nicht nur individuell, sondern auch auf der Ebene von Organisationen, von ganzen Gesellschaften. Und da liegt es sehr nahe, sich wieder festzukrallen an bestimmten Performance-Indikatoren, um zumindest dieses Gefühl zu haben, ich kann da noch mithalten. Gleichzeitig haben ja auch viele Freiheiten zugenommen, zum Beispiel durch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, wo es viel auch auf Vertrauen ankommt. Ich kann da zum Beispiel als Führungskraft nicht mehr richtig nachvollziehen, wer wann, wie, wo, wie viel arbeitet oder ob derjenige da gerade seiner Freizeit frönt. Ich brauche also Vertrauen und muss so ein bisschen loslassen können. Und wenn mir das sehr schwerfällt, kann es eben sein, dass ich einen verstärkten Impuls habe, andere zu kontrollieren, um wieder Einfluss zurückzugewinnen.
Aber bei dir schwingt schon mit, keine gute Idee, oder? Bist du denn viel auch in Unternehmen unterwegs? Also referierst du über deine Themen auch in Unternehmen? Oder ist das eher, sagen wir mal, so ein Seitenaspekt?
Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich gerade ganz viel von Unternehmen das auch mitbekomme. Also dieses Thema Kontrolle, Selbstwirksamkeit. Und das wird deutlich auf unterschiedlichen Ebenen, also auf der von CEOs, von Führungskräften, denen es eben schwerfällt, loszulassen oder sich auch einzulassen auf Neues, zum Beispiel KI. Viele machen da reflexartig dicht und krallen sich am liebsten an dem fest, was immer war und sich bewährt hat, anstatt sich einzulassen auf möglicherweise neue Wege und Lösungen. Aber auch auf der Seite von Mitarbeitenden, die natürlich auch oft gefordert oder überfordert sind durch die Unsicherheit, Mehrdeutigkeit. Viele Informationen sind ja sehr komplex. Es wird immer schwerer, Entscheidungen zu treffen und die sich dann wünschen, dass da jemand eher autoritär führt und ganz klipp und klar sagt, wie sie etwas zu tun haben, wo es jetzt lang geht. Ja, und was wir natürlich brauchen, ist eher die Kompetenz, umzugehen mit Ungewissheit, mit Unsicherheit, mit Mehrdeutigkeit, um uns da in diesem Chaos unseren Weg zu bahnen.
Die berühmte Ambiguitätstoleranz da ein Stück weit auch zu entwickeln. Ich frage mich gerade, wenn wir jetzt in diese Arbeitskultur reinschauen, die geprägt ist von mehr Performance-Orientierung. Also das heißt, es ist jetzt durchaus wieder gewünscht zu zeigen, wie arg man beschäftigt ist. Eine Hustle-Culture als englischen oder denglischen Begriff. Inwieweit stresst das Menschen nicht auch wieder, mal angenommen, sie selbst sind vielleicht eigentlich gar nicht so wahnsinnig gefordert, aber sie müssen dieses Bild des Dauerbeschäftigtseins aufrechterhalten. Ja. Weil das ist ja auch so eine Doppelbödigkeit, die man ja nicht selten erlebt, aber niemals offen benannt wird.
Ja, schwierig. Das ist auch interessant. weil ja quasi von uns erwartet wird, dass wir viel beschäftigt sind, vielleicht auch überlastet. Ja, und da ist es eben auch wichtig, diese vielen Leistungsideale so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, um sich da nicht mitreißen zu lassen. Das gilt natürlich nicht nur bei so körperlichen Leistungsidealen, sondern auch bei dieser Hustle-Culture, die sehr hochgehalten wird.
Also gerade wenn ich meine, jetzt brauchen wir noch nicht mal von den Menschen anfangen, die jetzt durch Layoffs betroffen sind und so. Für die ist das ja natürlich nochmal ganz extremes Beispiel. Ich hatte hier auch vielleicht nochmal kleine Querempfehlungen in der Folge mit Marcel Fratscher gesagt, wie schlimm muss es für diejenigen sein, die jetzt gerade von so Massenentlassungen betroffen sind, wenn auf der anderen Seite immer getönt wird, wir sind mitten im Fachkräftemangel und sie aber überhaupt keinen Fuß im Boden kriegen. Und das wäre jetzt hier eine Analogie. Also wenn ich in so einem Getriebe bin, wo ich das Gefühl habe, ich erlebe alle um mich rum permanent überlastet, im Stress, High-Performing. Ich selbst würde aber ehrlicherweise zugeben müssen, dass es gar nicht so extrem beschäftigt bei mir ist. Nur ich muss dieses Bild aufrechterhalten. Ich versuche gerade das jetzt ein Stück weit psychologisch zu fassen. Was passiert dann mit mir? Ja, weil das ist ja, glaube ich, ein ziemlich zersetzendes Gefühl, oder? Für Selbstwert.
Ja, also wir Menschen haben auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wir wollen immer Teil einer Gruppe sein und dementsprechend natürlich auch die Normen erfüllen. Und so kann leicht das Gefühl entstehen, ich genüge nicht oder ich passe hier nicht rein, vielleicht tue ich nicht genug. Das führt zwangsläufig zu Verunsicherung. Und was da hilft, ist der Austausch mit anderen. Vielleicht hat man 2, 3 Menschen, denen man vertraut, mit denen man offen über diese Empfindungen oder Beobachtungen sprechen kann. Oder auch übers Internet findet man ja Menschen häufig auch, denen es ähnlich geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch entlassen werde, dass ich über Online-Foren oder entsprechende Communities auch andere Menschen kennenlerne, denen es ähnlich geht. Und das kann sehr entlastend sein, sich da dann auszutauschen. Und ganz häufig erleben wir das ja auch, wenn wir wirklich mal mit jemandem offen und ehrlich über etwas sprechen, dass wir dann feststellen, vielen geht es so, aber viele haben es nach außen hin nicht so gezeigt. Wir haben ja immer so einen scheinbaren Common Sense, der uns begegnet in Unternehmenskulturen oder auch auf Social Media. Das ist aber oft nur der scheinbare Common Sense. Und es gibt ganz viele Menschen, die davon abweichen, die anders empfinden, die diese Norm nicht teilen oder nicht erfüllen.
Das ist also in dem Moment, wo Fakten geschaffen sind, wo ich meinen Arbeitsplatz verloren habe, ist es natürlich viel dramatischer, aber auf der anderen Seite nicht, also unüberwindbar. Also da ist das ganz klar, was passiert ist. Ich frage mich das wirklich so, wenn ich noch in diesem Moment bin, wo ich drin bin und wie schambehaftet ist das auch. Also da haben wir, glaube ich, wirklich es auch mit Scham zu tun, zuzugeben. Mich braucht es hier gerade offensichtlich gar nicht so sehr, oder?
Ja, es ist eine massive Erfahrung von Kontrollverlust, also auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, weil man vielleicht enttäuscht wurde im Vertrauen. Man wurde entlassen, obwohl man nicht damit gerechnet hat. Man fragt sich, warum ist mir das passiert und nicht der Kollegin. Empfindet vielleicht Scham, vielleicht habe ich nicht genug geleistet oder auch Wut aus einem Gefühl von Ungerechtigkeit. Da kommen oft ganz, ganz viele Emotionen sehr stark zusammen und natürlich auch Angst. Wie soll es eigentlich weitergehen? Werde ich einen neuen Job finden? Wann? Wie kann ich nach außen denn damit umgehen? Also ganz, ganz viele Fragen.
Facetten. Und da sind wir schon bei unserem, ich sag mal, fast letzten Kapitel, was ich gerne mit dir nochmal anreißen würde, zumindestens, was ich auch hochinteressant finde. Also das klingt immer so ein bisschen, ja, vielleicht deplatziert, weil für diejenigen, der es erlebt oder dies erlebt, ist es nicht interessant, sondern belastend. Aber als Phänomen ist es durchaus spannend, da mal hinzuschauen. Ich nenne das mal die Office Loneliness. Also wie ist es denn um die Einsamkeit bestellt? Denn du hast das Stichwort Zugehörigkeit schon ein paar Mal hier verwandt. Also das heißt, wir wollen als Menschen dazugehören. Jetzt sind wir aber im Moment in der Phase gesellschaftlich, aber auch in der Arbeitswelt betrachtet, dass eben diese Too Much Symptome nicht gerade förderlich sind für mehr Verbundenheit. Unsere digitale Welt, Homeoffice noch on top, tut ein Übriges. Was ist denn so der Status im Moment? Würdest du sagen, es gibt sowas wie diese Office Loneliness oder ist das jetzt einfach mal eine Wortfindung, die mir aus dem Kopf gepoltert ist und die null Substanz hat? Also darfst du mir gerne ehrlich zurückspiegeln.
Das ist schon ein Begriff, der uns auch in der Praxis begegnet. Ein weiterer Begriff ist die Urban Loneliness, die das nochmal zusammenfasst, jetzt über den Arbeitsplatz hinaus. Wir haben gerade in Metropolen dieses sehr paradoxe Phänomen, dass Menschen dicht an dicht, Wand an Wand zusammenleben, sich aber kaum noch kennen und richtig begegnen, weil einfach jeder digital mit seinem Gerät zugange ist und man andere Menschen kaum noch trifft und sich dadurch vielleicht einsam und isoliert fühlt, was ein Problem ist, privat wie auch beruflich, denn wir brauchen soziale Beziehungen, um Stress abzufedern, um Sicherheit zu schaffen, um uns selbst zu verorten. Und da erkennen gerade ganz viele Unternehmen, dass sie da einfach Räume schaffen müssen, zum Beispiel flexibel es ermöglichen, dass man hier und da ins Büro kommen kann. Gar nicht so sehr, weil das jetzt von dem Workflow erfordert wäre, sondern einfach nur, um diesen Raum zu schaffen, wo ich auch informell wieder anderen Menschen begegne. Und das ist so ein ganz wesentlicher Faktor, der ja immer mehr erkannt wird, auch in der Arbeitswelt jetzt.
Also es wird hier oft dieser Ruf zurück ins Büro ausschließlich geframed als Thema von Performance- und Kontrollorientierung, aber könnte damit auch diese gute Annahme einhergehen, dass wir eine Beziehungsgestaltung brauchen? Und was wäre dann quasi ein guter Weg, das auch an die Mitarbeitenden zu adressieren?
Ja, absolut. Gerade diese Beziehungsgestaltung ist aus meiner Sicht einer der, wenn nicht überhaupt der Hauptfaktor, warum es überhaupt sinnvoll ist, ins Büro zu gehen. Also kommt natürlich auch ein bisschen auf die Branche an, was da sonst noch vor Ort alleine erledigt werden kann. Aber genau darauf kommt es einfach häufig an, dass ich analog auch informell mal mit jemandem sprechen und mich austauschen kann. Gerade so informelle Informationen sind ja häufig auch ganz wichtig, weil ich da Dinge erfahre, die ich sonst nicht erfahren hätte und die wichtig sind für den Job weiterhin. Und ich glaube, es bringt jetzt nichts, alle zu zwingen, wieder ins Büro zu kommen, aber zumindest diese Möglichkeiten zu eröffnen. Hey, wenn ihr wollt, dann haben wir hier dieses Get-Together oder es gibt die Möglichkeit, im Büro zu arbeiten. Auch da sind Menschen ja sehr unterschiedlich. Es gibt introvertierte Menschen, die total davon profitieren, wenn sie einfach mal in Ruhe bei sich zu Hause auf der Couch arbeiten können. Und die wirklich diese Möglichkeit auch ausschöpfen, produktiv. Und es gibt andere Menschen, die kommen genau damit überhaupt nicht zurecht. Die brauchen eine stärkere Struktur, die brauchen andere Menschen neben um sich herum. Und die können das dann im Job finden. Und ich glaube, es hilft sehr, diese verschiedenen Bedürfnisse zu adressieren und Optionen zu schaffen, die Menschen, wenn sie mögen, nutzen können.
Wenn wir diese ganzen Selbstvokabeln mal zusammenbringen, Selbstgesellschaft, also selbst leben wir in so einer Art Selbstgesellschaft, also Selbstfürsorge, Selbstoptimierung, Selbstverantwortung, würdest du sagen, wir haben aktuell noch oder vielleicht gerade wieder eine sehr starke Akzentuierung des Selbst oder siehst du das nicht so, also gegenüber einem Gemeinsinn, wenn wir das mal gegenüberstellen wollten?
Ja, ich denke schon. Also wir leben ja generell in einer eher individualistischen, nicht kollektivistischen Gesellschaft. Und über die vergangenen Jahrzehnte sind Normen oder so Strukturgeber wie Religion oder auch so gesellschaftlicher Anstand, wenn wir mal an die 50er zurückdenken, da gab es ja ganz viele ungeschriebene Gesetze, wie man sich zu verhalten hatte und wie eben nicht. Und all das ist gewichen, was natürlich schön ist. Wir haben mehr Freiheiten, wir haben auch mehr Wahloptionen. Dadurch tragen wir aber auch mehr Verantwortung für unser eigenes Leben, sodass der Fokus auf das Selbst immer stärker wird. Und wir wissen auch aus der Forschung, wenn Menschen gestresst sind, verengt sich auch ihr Blick auf sich selbst. Also Menschen, die überfordert gestresst sind, die haben einfach weniger Ressourcen, Kapazitäten nach links und rechts zu schauen und sich um andere zu sorgen. Und gerade Menschen, denen es sehr schlecht geht, die sind häufig sehr auf sich selbst fixiert. Und das ist keine böse Absicht, sondern einfach ein Mangel aus Ressourcen, Energie. Weil natürlich muss ich dann als erstes schauen, wie ich überhaupt noch klarkomme. Es hilft auch immer, das im Kopf zu halten, wenn man mit anderen spricht, denen es gerade nicht gut geht.
Ja, nee, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Das ist dann so eine Art Coping-Mechanismus, um überhaupt irgendwie durch diese Belastung durchzukommen, dass man erstmal auf die unmittelbaren Funktionen oder einen kleineren Gestaltungsraum für sich schafft und der ist in der Regel erstmal die eigene Person. Zum Ende, liebe Eva, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört, was belastend ist, was schwierig ist, also Symptome, Verbindungslinien. Du hast hier und da auch schon mal was platziert, was helfen könnte. Würde ich gern mit dir natürlich auf einer hohen Note enden, denn wir wollen ja nicht nur du und ich schön in den Feierabend gehen, sondern auch unseren Hörerinnen und Hörern was mitgeben, was sie selbst tun können. Und was würdest du sagen, ist so ein vielleicht ein ganz kleiner Hebel, aber mit einer großen Wirkung, aus diesem Too Much auszusteigen?
Könnte ich jetzt ganz viel sagen. Was ich immer wichtig finde, ist, den Fokus mal auf das Positive zu legen. Wir sind ja häufig sehr fokussiert auf Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Aufgaben, die anstehen. Ich darf mich aber auch mal fragen, was ist denn schon gut in meinem Leben oder was sind schöne Momente, die ich am Tag genießen kann? Was habe ich heute geschafft? Worauf bin ich stolz? Was sind meine Stärken, Kompetenzen? Was erfüllt mein Leben oder bereichert es? Und wie kann ich mir von diesen Dingen noch mehr in meinen Alltag holen?
Also positiv für, das ist auch so ein Stück weit Dankbarkeit. Ich weiß, du hast noch mehrere Dinge auch genannt. Also das gern ruhig noch so ein, zwei Sachen hier da lassen, damit die Hörerinnen und Hörer sagen, ah, okay, das ist für mich, klingt überzeugend oder zumindest mal animiert mich, es auszuprobieren.
Ja, in dem Zusammenhang ganz wichtig, Werte sind. Was erlebe ich denn als Sinnstiften? Und da kann ich mir zum Beispiel überlegen, wenn ich am Ende meines Lebens angekommen bin und ich schaue zurück, wie sollte denn mein Leben dann idealerweise verlaufen sein, damit ich sagen kann, das war erfüllt, das war für mich stimmig und sinnvoll. Und häufig kristallisieren sich genau dann die Werte, die ich habe, heraus. Was ist mir eigentlich persönlich wichtig für ein gelungenes Leben? Und dann kann ich im zweiten Schritt überlegen, wie hole ich mir davon mehr in den Alltag? Wie kann ich das verwirklichen? Zum Beispiel soziale Beziehungen, wenn mir das am Herzen liegt, Familie. Vielleicht sollte ich mehr Zeit für die Familie investieren oder mich darum kümmern oder auch bestimmte Dinge im Job, weil gerade im Stress gehen die Sachen unter. Da sind wir sehr fokussiert auf das, was jetzt unmittelbar extrem relevant erscheint und verlieren diese langfristige Perspektive aus dem Blick, die ja aber eigentlich extrem wichtig ist.
Und manchmal kann das ja auch eventuell, du hast es schon so ein bisschen angetippt, ich bleib da nochmal dabei, wenn ich mir so mein ideales Bild vorstelle, also rückwärtsgewandt, wie du das so geschildert hast von der Perspektive, kann ich auch das Resümee ziehen und sagen, boah, verdammte Axt, ja, ganz schön weit weg von dem, wie ich es gerne eigentlich hätte, und das kann mich auch wieder verzagen lassen. Wie kommen wir dahin, dass wir dann diese Qualitäten uns eher ins Leben holen, statt zu sagen, boah, da bist du aber echt noch ganz schön weit weg von dem Best Version of yourself?
Durch ganz kleine Schritte. Also ich kann mir überlegen, was ist denn der allernächste Schritt, den ich gehen muss, um meinem Ideal oder meiner Wunschvorstellung, um der näher zu kommen. Und wenn das nur 5 Minuten am Tag sind, die ich mir für mich nehme, ist damit schon viel gewonnen. Also wirklich ganz kleine und konkrete Schritte, was möchte ich umsetzen?
Ist Baby Step denn so eine Art kleine Mini-Formel, von dem Too Much wegzukommen, nicht ins Gegenteil, also nicht ins Too Little, aber zumindest mal in eine etwas ausgewogene Balance?
Ja, absolut. Wir nehmen uns häufig viel zu viel vor und viel zu diffus. Also wir sagen uns dann, wir wollen jetzt fitter werden, aber es hilft, ja, ganz kleine Schritte sich vorzunehmen und sich nicht zu überfordern und auch nicht runterzumachen. Also der erste Schritt ist erstmal die Anerkennung und sich zu sagen, ja, ich bin gerade überfordert. Und das nehme ich jetzt auch erstmal so an und ohne mich dafür jetzt runterzumachen oder das irgendwie zu werten. Und dann kann ich versuchen, durch kleine Schritte etwas zu verändern, ohne mich da jetzt zusätzlich in so einem Selbstoptimierungsding wieder zu pushen. Mhm. Sondern wirklich ohne Druck versuchen, was sind denn ganz kleine Schritte, Hebel im Alltag, die ich betätigen kann, damit es mir wieder besser geht.
Für dich war dein Buch ganz sicherlich kein kleiner Schritt, sondern ein sehr großer, wenn du zurückschaust. Machen wir mal das Spiel. Was hat sich denn in deinem Leben durch das Buch, durch die Beschäftigung, intensive Beschäftigung damit nochmal verändert? Was würdest du sagen, was hast du gewonnen außer einem schönen Bestseller-Titel? Aber was hast du auf der persönlichen Ebene daraus für dich mitgenommen?
Boah, ganz viel natürlich. Beim Schreiben lernt man immer viel. Wie strukturiere ich mich oder worauf achte ich auch beim Schreiben? Also so Kniffe einfach. Dann wird man natürlich auch routinierter, zum Beispiel bei Medienarbeit. Ich hatte jetzt ziemlich viele Fernsehauftritte, wo auch teilweise Dinge schiefgelaufen sind. Die laufen dann beim nächsten Mal halt nicht mehr schief.
Dafür dann vielleicht, nein, das will ich jetzt nicht sagen. Nein, ich sag nichts.
Ja. Und auch inhaltlich, also mir ist wirklich nochmal klar geworden, wie viel das Internet und Smartphones, wie viel die in unserem Leben verändert haben, weil es kommen viele Figuren vor mit Smartphones in verschiedenen Szenen und Konstellationen. Und ich dachte mir zwischendrin, boah, ist das nicht gerade ein bisschen viel mit diesen, also so ein bisschen einseitig und klischeehaft. Aber nein, die Technik hat unseren Alltag so wahnsinnig auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, als die Technik erfunden wurde, war das auch niemandem so wirklich klar, welche Konsequenzen das haben würde. Und das wird natürlich auch noch weitergehen mit KI. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über psychologische Kompetenzen sprechen, um mit all dem umzugehen. Weil die Technik hat natürlich ganz viel Gutes. Niemand von uns wünscht sich eine Welt ohne Internet. Aber fordert uns auch psychologisch unheimlich heraus. Und deswegen brauchen wir neue Tools, um gesund und glücklich zu bleiben in dieser ja sehr technisierten Welt.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Das wünschen wir uns, Tools, mehr psychologische Tools. Ich tue mein Übriges dafür, um Menschen wie dich, die uns so klug da weiterhelfen können, einzuladen. Ich hoffe, du hast die Zeit mit uns hier genossen, liebe Eva, und es war dir nicht too much. Mir war es auf keinen Fall too much. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen, und wünsche dir noch einen schönen, ja, schon fast Feierabend, oder?
Ja, ein paar Sachen muss ich noch machen, aber dann werde ich abschalten und die letzten Sonnenstrahlen genießen.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, es war sehr schön.
Too much. Ich glaube, das können wir alle aus vollem Brustton der Überzeugung auch mal ausrufen. Too much. Ich habe ganz oft das Gefühl, vieles ist mir too much. Good work, wenn ich ehrlich bin, nie. Aber viele andere Dinge, die mich stressen, und da geht es euch sicherlich genauso, dass wir überhaupt nicht verstehen, was sich so da übereinander lagert. Muss man auch nicht zwingend immer alles auseinanderklamüsern, und man muss auch nicht immer alles verstehen, um es besser in den Griff zu kriegen. Und trotzdem finde ich sehr klug, wie Eva das herleitet. Vor allen Dingen ganz, ganz dringende Leseempfehlung, denn ich finde, sie schreibt auch wahnsinnig schön. Also sie hat eine ganz besondere Sprache, die mich persönlich Doppelung anspricht. Vielleicht geht es euch ja genauso. Also von daher, schaut rein, hört rein, lest rein, was Eva zu sagen hat. Wie gesagt, es kommen noch ein paar Folgen, die sich irgendwie so in diesem Themenfeld bewegen. Also wie können wir resilient, wie können wir mit Selbstwirksamkeit durch unsere Arbeitsrealität schreiten, ohne dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, am liebsten Rollladen runter. Und ich glaube, da ist Eva eine sehr, sehr gute Impulsgeberin. Bis dahin, ihr wisst, was zu tun ist. 5 Sternchen am allerliebsten, und hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Good Work spannend findet, bleibt ein bisschen näher dran. Es gibt auch die Möglichkeit, über LinkedIn euch den Newsletter runterzuladen bzw. euch anzumelden. Alle anderen Informationen findet ihr auch auf der Seite goodwork-salon.de. Es geht immer ein Schrittchen weiter hier bei Good Work. Und solange noch niemand hier die Fahne hebt und ich auch nicht, too much, wird das auch so weiterbleiben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.